Du versuchst irgendwie einen Tanzclub zu fragen, es geht nicht. Du versuchst irgendwie eine Geschichte über die alternde Gesellschaft zu machen und es geht nicht. Und sie behaupten, es würde gerade renoviert werden oder die antworten gar nicht. Also es ist wirklich die Kernkritik von chinesischer Seite, wir würden China zu negativ darstellen, ist mittlerweile an dem Punkt, an dem man sagt, ich kann es faktisch gar nicht mehr darstellen.
Hallo, hier spricht Lea Sahai.
Hallo Lea, hier ist Holger.
Hi.
Ich rufe an wegen der Flut in Nepal und Tibet. Du bist China-Korrespondentin bei der Süddeutschen Zeitung. Auch du hast über die Sturzflut im Himalaya berichtet. Vor allen Dingen wird aus Nepal berichtet. Da hatten dann die Journalistinnen kurz nach der Katastrophe schon erste Gespräche mit Betroffenen vor der Kamera und sowas. In Tibet, was irgendwie China ist, hat die Flut auch gewütet. Von da erfährt man aber fast gar nichts. Ist da nichts passiert oder wieso erfährt man da nichts?
Nee, ganz im Gegenteil. Das waren ja eigentlich so die ersten Bilder, die überhaupt sich in den sozialen Medien verbreitet haben. Diese gewaltige Sturzflut, die da den Berg herunterkam, hat ja einen chinesischen Grenzposten getroffen. Dieses große Gebäude stand auf chinesischer Seite und hat dem Ganzen ja eigentlich direkt ein Bild gegeben. Aber, also ich war unterwegs auf Recherchereise in Ostchina, stand irgendwo auf so einem Großmarkt, wo dieser ganze Plastikzeug, den wir jetzt alle kaufen, aus China verkauft wird und sah das auf dem Handy und ich hatte tatsächlich schon die Nummer meines Chefs gewählt und irgendwie wollte nur so abklären, ich fliege da doch hin und dann erst habe ich gelesen, das ist in Tibet und habe ich gedacht, okay, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit, das wird wohl nicht passieren.
Weil du nach Tibet sowieso nicht reinkommst oder wieso?
Genau, weil es grundsätzlich so ist, also es hat jetzt auch nichts mit der unmittelbaren Katastrophe zu tun. Es ist grundsätzlich so, dass Tibet Sperrgebiet ist und dass man eine Sondergenehmigung braucht, um dort einzureisen. Das gilt ja auch für Touristen, aber für Journalisten bedeutet das, wir müssen eine Genehmigung beantragen, die faktisch nie erteilt wird und was nur möglich ist in den letzten Jahren, das waren strikt kontrollierte, vom Staat organisierte Reisen, aber auch das nur für Journalisten, die sie handverlesen. Das heißt, es ist nicht wirklich realistisch, wenn man hier als Korrespondent arbeitet, irgendwann mal nach Tibet zu reisen.
Warum geht China, also es sind ja im Grunde reden wir über zwei Dinge. Wir reden einmal über die Zensur der Nachrichten aus Tibet und über die Möglichkeit, dass Menschen wie du überhaupt nach Tibet reinkommen. Wovor hat China so viel Angst, dass die den Laden derart dicht machen?
Ja, also erstmal sozusagen ein Problem, was ich schon noch erwähnen will, ist sozusagen, es kann ja auch manchmal passieren, es passiert irgendwo was, man kann nicht hinreisen, weil man ist gerade irgendwo anders. Und dann hat man aber natürlich häufig, im besten Fall als Korrespondent, die Erfahrung, weil man schon mal da gewesen ist, so ein bisschen aus seiner eigenen Erfahrung zu schöpfen. Und das ist so ein bisschen als Vorbedingung auch, das hat halt hier faktisch niemand. Also ich habe kein Gefühl davon, wie groß ist dieses Gebiet wirklich, wie sieht es da aus, wie sind die Leute da unterwegs und so. Das nur ein bisschen so als Vorerklärung, warum es grundsätzlich natürlich ein fürchterliches, großes Problem für uns ist, zu berichten und einzuschätzen, was da passiert. Aber ganz grundsätzlich klar, also Tibet ist in den 50er Jahren besetzt worden. Die Chinesen sagen, sie haben das Gebiet befreit. Und seitdem, es gab immer wieder große Aufstände, es gibt immer wieder Proteste gegen die Präsenz der Chinesen in Tibet. Dementsprechend ist die Kontrolle ganz massiv. Der Dalai Lama ist ja schon vor langer Zeit geflohen und das heißt, das ist natürlich der größte Grund, warum China uns dort grundsätzlich nicht hinlässt, uns grundsätzlich dort nicht berichten lässt. Aber ganz grundsätzlich geht es natürlich darum, dass es eine der politisch sensibelsten Bereiche und Gebiete in China ist und immer die Sorge vor politischen Unruhen und Instabilität existiert.
Trotzdem, so richtig verstehen tue ich es nicht. Also der Dalai Lama, das religiöse und politische Oberhaupt Tibets, reist durch die Welt, gibt Interviews, trifft sich auch mit anderen Staatsmännern, dann manchmal als politischer Führer, häufig als religiöser Führer. Warum ist China gerade in Bezug auf Tibet derart unsouverän?
China, die Volksrepublik China, wird von der kommunistischen Partei geführt und dass der Dalai Lama steht natürlich in der Konkurrenz zu der obersten Führerschaft des Landes. Das ist ja bei den Katholiken in China auch nicht anders. Man kann keinen Papst neben sich haben. Und dementsprechend kann natürlich auch nicht der Papst das Oberhaupt der katholischen Kirche in China sein. Und so ist es auch mit dem Dalai Lama. Und bis heute, trotz der Kontrolle, trotz der massiven Unterdrückung, der kulturellen Zerstörung, die wir ja seit Jahrzehnten in Tibet sehen, gibt es ja immer noch anhaltenden Protest, zuletzt zum Beispiel wegen der Wasserkraftwerke, die teilweise eben ja alte Kulturgüter zerstören. Es gibt immer wieder Unruhen und Versuche, eben doch an der eigenen Identität festzuhalten. Dementsprechend ist, glaube ich, für China Tibet nie ein gelöstes Problem und deswegen immer die große Anspannung dort.
So, jetzt zu dieser Flutkatastrophe. Warum wird denn in genau diesem Fall zensiert? Weil das sind ja immerhin spektakuläre Bilder, die auch das Mitgefühl der Weltöffentlichkeit letztendlich hervorrufen können. Da müsste China doch eigentlich dran gelegen sein, sowas auch öffentlich zu machen.
Also ich glaube, das Erste, was natürlich passiert ist, man hat da etwas gesehen, was niemand vorhersehen konnte. Also dieser Moment dieser Zerstörung des Grenzpostens ist natürlich erstmal ein Moment des Kontrollverlusts gewesen. Und das will ich gar nicht bewerten. Ich glaube, es ist ja relativ schnell dann auch klar geworden, dass es in einem Tempo, in einer Schnelligkeit, in einem Ausmaß passiert ist, wie sich das niemand richtig vorstellen konnte. Es ist ja wirklich apokalyptisch gewesen. Das heißt, ich glaube, es steht kein unmittelbarer Verdacht in irgendeiner Form im Raum. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, klar, dass die chinesische Seite es sofort als eine ganz große Herausforderung definiert hat. Also im Prinzip innerhalb von Stunden hat sich Xi Jinping geäußert. Innerhalb von 24 Stunden war der chinesische Premier Li Qiang da. Das ist wirklich außergewöhnlich. Also es gibt hier Äußerungen, natürlich auch Sitzungen, wenn es hier zu Naturkatastrophen kommt. China ist einer der Länder, die schon am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Überschwemmungen, Dürre und so weiter, das gibt es ja permanent, gerade über die Sommermonate. Aber was man da jetzt gesehen hat, wie schnell die Parteiführung reagiert hat, das ist einfach ein Indikator, dass die Partei dem einen sehr großen Stellenwert beigemessen hat. Und also jetzt nur mal so als ein plastisches Beispiel. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich im Januar 2020 in Wuhan war, da schaute ich auf mein Handy und da gab es ja schon die Gerüchte. Deswegen bin ich auch damals dorthin gefahren, um eben diese unbekannte Lungenkrankheit und so weiter. Und da sah ich auf meinem Handy 17 Tage nach irgendwie den ersten Gerüchten, Xi Jinping hat sich geäußert. Und das Erste, was ich gedacht habe, ich bin offensichtlich an einem ganz, 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 ganz falschen Ort. Und das war der Moment, an dem ich auch das Zugticket zurückgebucht habe. Weil mit der Äußerung, Xi Jinping hat sich diesem Thema angenommen, war klar, die Partei hält das für die Top-Priorität. Und genau das ist am vergangenen Mittwoch auch passiert, aber innerhalb von kürzester Zeit. Und also man muss schon so ein bisschen verstehen, das ist ja ein extrem abgeschiedenes Gebiet gewesen, aber dort stand eben dieser Grenzposten und wir wissen ja.
Den erwähnst du jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich. Was ist das Besondere an diesem Grenzposten?
Also erstmal geht es natürlich um das Gebiet, ja. Das ist der wichtigste Grenzposten, Handelsposten zwischen Nepal und China. Ein Drittel der Handelswaren sind dort rüber verlaufen. Es ist natürlich ein wichtiger Teil auch der chinesischen Außenhandelsstrategie, unter anderem der Seidenstraße, diese Handelsstraßen, die dort gebaut wurden. Tibet ist extrem wichtig für die Wasserkraftstrategie des Landes. Und das ist jetzt auch, was man, glaube ich, in der Berichterstattung von den Staatsmedien ja sieht, an diesem Grenzposten arbeiten natürlich viele Staatsbeamte. Dort arbeiten Polizisten, Grenzsoldaten, Leute, die für den Zoll zuständig sind. Und die sind alle im Dienst des chinesischen Staats. Und in den letzten Jahren hat man ja einen enormen verstärkten Nationalismus. Man erzählt die Rolle der Polizei, des Gesichts des Staates als etwas extrem Positives. Dein Freund, dein Helfer, die machen, dass dieses Land sicher ist, effektiv ist. Und man darf auch nicht vergessen, die chinesische Armee, die Bilder, die man jetzt sieht von denen, die dort helfen. In China ist die Armee ja eine Parteiarmee. Das heißt, ihre erste Aufgabe ist, die Macht der Partei zu verteidigen und nicht des Volkes. Wenn man jetzt mal an 1989 denkt, hat sie ihre Rolle da ja auch erfüllt. Platz des himmlischen Friedens, genau. Da hat ja die Armee dafür gesorgt, dass die Partei an der Macht bleibt. Mhm. Und das heißt, all das schwingt immer mit, wenn man jetzt sich die Bilder anguckt, wie die Rettungsmaßnahmen dort passieren. Da wird dann natürlich das Bild gezeichnet, einerseits von den von den Helden, die versuchen, in dieser schlimmen Katastrophe zusammenzuhalten, sich aufzuopfern für die Nation in der größten Katastrophe mit ganzer Kraft für das Land zu arbeiten. Und man sieht jetzt gerade in diesen Tagen vor allem Videos, ja, die sind dann so mit pathetischer Musik begleitet und dann wird der Rettungshund interviewt. Und also es versucht sozusagen so eine Stimmung, dass wir gemeinsam als Nation durchleben und werden diese Krise meistern. Und das ist natürlich schon ein Versuch, auch möglicher Kritik vorzugreifen, denn du hast ja danach gefragt, sozusagen, was treibt die an? Wir können es natürlich nur spekulieren, aber es ist insofern natürlich anders als vielleicht bei anderen Naturkatastrophen, dass die Folge ja unmittelbar in Nepal sichtbar wird. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, das wäre nur in Tibet passiert, dann hätten sie natürlich eine andere Art von Kontrolle auch über die Bilder. Aber ein großer Teil der Katastrophe spielt sich eben auch in Nepal ab. Und dadurch ergibt sich natürlich gezwungenermaßen dieser Vergleich, den wir jetzt hier auch aufmachen. Was sieht man aus Nepal, was passiert in Nepal und was passiert auf chinesischer Seite?
Kontrolle über die Bilder ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast gerade gesagt, und du hast auch in deinem Text für die Süddeutsche geschrieben, von Videos, die auf Social Media geteilt wurden und sowas. Überhaupt Social Media, was sind das? Was heißt Social Media in China eigentlich? Die werden ja kaum ein Facebook haben und so.
Die Chinesen haben natürlich wenn ja auch ihr eigenes Ökosystem, da ja die ganzen westlichen sozialen Medien relativ früh verboten wurden, haben natürlich, also die Chinesen sind genauso online, wenn nicht 100-mal onliner als wir verstaubten Deutschen. Und natürlich wird sowas dann auch direkt auf Weibo zum Beispiel, einem sozialen Medium, diskutiert. Dort werden dann die Videos geteilt. Am Mittwoch und Donnerstag war es dann so, dass eben die ersten Bilder gerade vom Grenzübergang geteilt wurden und die dann aber langsam wieder verschwunden sind. Also das, entweder sie sind ganz weg, das kann man natürlich dann nur schwer bewerten, aber es gibt dann auch die Posts, wo über diesen Grenzübergang geschrieben wurden, wo die Bilder dann, wenn man sie anklickt, nicht mehr angezeigt werden. Und man konnte gerade am Donnerstag noch sehr viel Diskussion darüber sehen, hey, ich habe es doch gerade noch gesehen, ich habe es irgendwie meiner Tante geschickt und es ist jetzt irgendwie weg. Warum müssen die denn alles immer zensieren? Es ist doch klar, dass das passiert wird. Also es gibt immer so verschiedene Wellen an Zensur. Es kommt auch drauf an, wie sensibel sie das einschätzen. Also entweder sie zensieren so ein bisschen oder sie zensieren so im Nachhinein oder man sieht wirklich gar nichts. Also mal als Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, als hier so ein Kleinflugzeug letztens in diesen höchsten Tower in Peking geflogen ist. Da sah man für einen kurzen Moment eben diese Bilder und dann haben sie wirklich komplett den Wasserhahn zugedreht. Da konntest du gar nichts mehr finden. Kein Screenshot, kein umgedrehten Screenshot, keine Anspielung, nichts.
Ach, das ist so, der umgedrehte Screenshot ist dann so der Trick, mit dem die Bevölkerung versucht, den automatischen Zensor zu überleben. Ich vermute mal, dass der automatisiert ist und da nicht irgendwie 100 Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich durch dieses Social Media zu klicken. Ja.
Also es gibt alles, ne? Es gibt 100.000 Leute, die das per Mausklick machen und dann gibt's auch die Algorithmen und die kann man dann halt ein bisschen austricksen, indem man es irgendwie spiegelverkehrt oder auf dem Kopf oder Anspielungen. Die chinesische Bevölkerung ist ja extrem kreativ, die entwickeln dann sofort ihren eigenen Slang und wenn man den dann kennt, dann versteht man die Anspielung. Aber ich, also deswegen, das, um die Mechanismen so ein bisschen zu erklären, so erklärt sich jetzt auch, was jetzt passiert. Also man hat sozusagen erst diese Bilder, die werden dann zensiert. Also der erste Reflex ist, wir müssen das unter Kontrolle bringen, was hier aus der Region an Bildern transportiert wird. Das hat funktioniert. Ausländische Medien können eh nicht rein. Jetzt stehen da die Staatsmedien, die liefern einerseits natürlich auch Katastrophenberichterstattung. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Man kann sehen, ja, was ist da passiert. Die versuchen, das Ausmaß deutlich zu machen. Aber natürlich über allem steht die Absicht zu zeigen, der Staat ist weiter handlungsfähig. Also was du ja gesehen hast mit dieser Welle, das war ja ein Kontrollverlust. Ob da jemand verantwortlich ist oder nicht, das war es erstmal. Sie haben es nicht kommen sehen, das mag die Partei grundsätzlich nie. Und jetzt rückt sozusagen der Staat nach mit seinen Rettungskräften und rettet jetzt noch, was zu retten ist. Und das Ganze wird dann eben in diese nationale Großerzählung gebettet. Das sieht man bei allen Unglücken ein großes Beispiel und vielleicht so ein bisschen der Beginn dieser Erzählung ist das große Erdbeben 2008 gewesen, damals in Sichuan, wo ja zehntausende Menschen gestorben sind. Und auch da herrschte erst Chaos. Ausländische Journalisten haben es damals kurz noch dorthin geschafft. Dann rückten die Staatsmedien nach und sie gewannen die Erzählung wieder darüber. Und es ging sozusagen ein kollektives Miteinander durch das Land. Und vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel, um da nochmal dran zu erinnern. Bei Wuhan war es ja auch so. Nach Wuhan hatten es einige ausländische Journalisten geschafft, als noch nicht ganz klar was passiert. Dann wurde die Stadt abgeriegelt, die letzten ausländischen Journalisten rausgedrängt. Und dann haben sie ja, ich glaube, 350 Staatsmedienjournalisten reingebracht und haben dann sozusagen die Bilder transportiert, die Welt sehen wollte. Das sind also eingeübte Mechanismen. Und genau, in dem Status sind wir jetzt. Und ich fürchte sozusagen, dass dadurch, wenn man erstmal die Stimmung auch gesetzt hat, dass natürlich dann jede Art von Kritik enorm schwierig wird. Das sieht man jetzt schon, BBC und so weiter, also all diese ausländischen Medien, die jetzt schon im Fokus stehen, werden jetzt auch schon attackiert in die Richtung, das gehört sich doch nicht. Wir sind doch gerade erst in der Rettungsphase, warum werden diese Fragen jetzt beginnt sozusagen wieder die Erzählung des Ausland, die von außen, die reden schlecht über uns, die wollen uns nichts Gutes. Und ich fürchte, also dieser Grenzübergang, das wollte ich noch sagen, am Grenzübergang arbeiten ja viele Staatsbeamte. Das heißt, ich denke, dass sie im Hintergrund gerade sehr viel dafür tun, zu verstehen, wie viele Menschen betroffen sind, wer dort betroffen ist, auch im Staatsdienst gearbeitet hat. Und dass es natürlich in den nächsten Wochen möglicherweise eben Zeremonien geben wird, diesen Menschen auch nochmal ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Das hat auch jede Berechtigung. In China gibt es allerdings Gesetze, die unter anderem eben verbieten, dass man Helden und Märtyrer in Frage stellt, die offizielle Geschichte in Frage stellt. Und natürlich, dass damit dann einhergeht, jegliche Aufarbeitung, alles, was als Kritik daherkommt, möglicherweise dann in so einem Kontext steht. Und das ist natürlich auch total wichtig. Wir reden ja eigentlich über Tibet. Viele der Leute, die dort arbeiten, stammen vielleicht nicht unmittelbar aus Tibet, sondern kommen aus anderen Teilen der Region. Und wenn man sich jetzt die Berichterstattung ansieht, dann wird natürlich eine Erzählung der geeinten Nation erzählt. Und ich habe auch mit tibetischen Organisationen sprechen können, die berichten, dass eben vor Ort, also Tibeter zum Beispiel daran offensichtlich gehindert werden, selbst Hilfslieferungen zu organisieren. Also, dass man sozusagen unterbindet eine Solidarisierung zwischen Tibetern, also Tibeter für Tibet, sondern dass der Staat, die Volksrepublik sozusagen als einziger Akteur, als einziges funktionierende Struktur dort aktuell auftreten soll.
Du hast jetzt häufiger auch den Begriff Erzählung benutzt, einmal nationale Großerzählung. Das ist, letztendlich ist es ja Propaganda, was die Regierung da versucht. Wirkt das? Also glaubt die Bevölkerung das?
Also erstmal geht es ja grundsätzlich darum, was glauben die Chinesen? Und mit Chinesen meine ich jetzt in der Regel die Han-Chinesen. Also in China leben ja 90% der Menschen sind Han-Chinesen. Und dann gibt es die Minderheiten, unter anderem die Tibeter. Und sozusagen glauben die Han-Chinesen, dass Tibet besetzt ist? Also erstmal natürlich nicht. Was sie glauben, ist, dass das Tibet befreit würde, dass in vielen dieser, nicht nur in Tibet, sondern auch in Xinjiang und in anderen Teilen des Landes eben Minderheiten leben, die davon profitiert haben, dass China so enorm schnell gewachsen ist und eben in diesen Gebieten sehr viel investiert hat. Und vielleicht glauben sie auch, dass dort sogar mehr investiert wurde, weil das sind ja irgendwie so die langsamer entwickelten, die Nomaden, die irgendwie so in ihrem Dreck gelebt haben und jetzt kriegen sie ihr schöne Häuser gebaut, wo fließend Wasser fließt und wo sie Geld verdienen können in Fabriken und nicht mehr sozusagen irgendwie in Armut leben müssen und die es vielleicht sogar besser haben als wir zu teilen, weil die Minderheiten zum Beispiel während der Ein-Kind-Politik zwei Kinder teilweise bekommen konnten und nicht nur eins wie die Han-Chinesen oder weil sie zum Beispiel manche Uniplätze bekommen. Also es gibt vielleicht sogar das Gefühl, dass die Minderheiten es ein bisschen leichter haben und dann im Umkehrschluss aber enorm undankbar sind und dann auch noch irgendwie ständig protestieren, weil es ihnen doch nicht reicht. Und dann gibt es natürlich die Großerzählung, eigentlich all diese Konflikte werden aus dem Ausland gesteuert, also in Hongkong ja sowieso, aber auch in Xinjiang, in Tibet. Hinter allem stehen die Ausländer / Amerikaner.
Ja, jetzt aber mal, ich meine, die Chinesen, die sind ja nicht doof. Kaufen die das der Regierung wirklich ab alles?
Ich denke einfach, dass es eine sehr, sehr gut funktionierende Erzählung ist. Jetzt benutze ich das Wort Erzählung wieder. Aber natürlich, also ganz, ganz, ganz viel ist ja in diesem Land passiert in den letzten Jahrzehnten. Also diese Aufstiegserzählung, was man hier alles geschafft hat, was man hier gebaut hat, die reale Empfindung von den Chinesen hier, dass es ihnen immer besser gegangen ist als ihren Eltern, das hat halt über Jahrzehnte funktioniert. Die Menschen sind unheimlich stolz. Ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass wir im Ausland es schwer haben, China gut zu verstehen und vielleicht auch richtig darzustellen. Ich glaube, viele Chinesen fühlen sich unheimlich missverstanden.
Naja, aber ist jetzt nicht gerade hilfreich, dass sie dann euch Reporter und Reporterinnen nirgendwo hin und frei berichten lassen, oder?
Gut, also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich so ein 50-Cent-Blogger, wie sie hier genannt werden, also die bezahlten Ultranationalisten, die würden jetzt sagen, ja, warum sollten wir sie nach Tibet lassen? Guckt euch mal an, was sie in Xinjiang gemacht haben. Da gab es ja die Masseninternierung der Uiguren. Heute ist das die Kernerzählung in China, warum man ausländischen Medien nicht trauen darf. Alles eine amerikanische Erfindung, um China klein zu halten, an seinem Aufstieg zu behindern. Nichts davon ist passiert. Und deswegen sozusagen wartet jetzt, glaube ich, der Durchschnittsbürger hier nicht darauf, dass die ausländische Presse ihnen erklärt, wie es eigentlich ist. Das ist einfach eine andere Stimmung, vielleicht auch noch vor ein paar Jahren. Dementsprechend, also ich versuche so die Mechanismen zu erklären, deswegen auch diese Erzählung, wie man sie jetzt gerade sieht. Jetzt steht man geeint zusammen und jeder, der etwas anderes erzählt, steht wie so häufig, ja, versucht es, die chinesische Erzählung schlecht dastehen zu lassen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach sehr geschickt gemacht und die Stimmung ist jetzt gesetzt. Und alles andere wird sehr schwierig. Aber wenn ich sozusagen jetzt auch mal etwas Selbstkritisches anfügen darf, ich zum Beispiel fand, als diese ersten Bilder gerade von diesem Grenzübergang kamen, das ist ja sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn viele Chinesen sagen, warum musste man sozusagen die letzte Sekunde zeigen, wo man sieht, dass Dutzende Menschen ihr Leben verlieren. Einige Medien haben dann ja auch das ein bisschen kürzer geschnitten. In der ursprünglichen chinesischen Version fehlte das auch. Und ich glaube, da kann man schon dann selbstkritisch sagen, da fehlt uns vielleicht so ein bisschen, also für uns sind das halt Menschen weit, weit weg. Und für die Chinesen natürlich nicht. Das würde ich sogar noch mal unterstreichen, weil also erstens glaube ich, im Ahltal hätten wir es auch nicht gezeigt, zumindest nicht diesen Moment. Und in China in diesen Tagen danach ist natürlich sofort die Arbeit losgegangen. Wen kann man da eigentlich erkennen? Also für uns waren das, glaube ich, das war ja wirklich wie in so einem Film. Ja,
aber das völlig unwirklich. Ja.
Das waren ja Menschen und natürlich wissen die Menschen, die dort Leute arbeiten haben, sind vielleicht doch in der Lage, die zu identifizieren. Und das sind natürlich immer so Dinge, die dann sofort aufgegriffen werden, ja, sozusagen, wir werden jetzt kritisiert, dass wir das zensieren, aber die verstehen die chinesische irgendwie Kultur nicht, niemals würden wir sozusagen so pietätlos so etwas zeigen. Also jeden Fehler, den wir sozusagen machen oder jede Entscheidung, die dann vielleicht durch den Zeitdruck passiert, wird hier ganz genau dann aufgenommen und dann im Zweifel auch eben genutzt.
Ist das immer so oder ist das jetzt gerade in Bezug auf Tibet so problematisch? Also wenn du ne, so typischerweise sind ja Korrespondentinnen sind halt unterwegs, irgendwo ist was passiert, man fährt dahin, man redet mit Leuten, wie mit Betroffenen und Angehörigen und so. Wie machst du das in China? Das klingt jetzt irgendwie nicht so, als könntest du da auch nur halbwegs befreit arbeiten. Also wie kommst du an Betroffene ran, wenn du mit Betroffenen reden willst? Kannst du das überhaupt? Oder steht da immer ein Schlapphut hinter dir?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man schon sagen, dass China in einer wirklich, also die Pressefreiheit in China im Moment in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist. Also einerseits natürlich, dass in China die chinesische Presse überhaupt nicht mehr frei arbeiten kann. Die berühmte Szene von Xi Jinping, der sich 2016 die Staatsmedien besucht, sich dort auf Moderatorenplatz setzt und erklärt, die Journalisten haben jetzt die Partei, sich zum Nachnamen zu machen. Das war sozusagen das Signal, hier lief's jetzt ein paar Jahre mal ein bisschen bunt und jetzt wird hier wieder eine andere Richtung vorgegeben und in den letzten 10 Jahren ist systematisch im Prinzip die Presselandschaft hier auch umgebaut worden. Es gab hier immer rebellische, immer lautere Zeitungen. Es gab hier immer auch exzellenten Investigativjournalisten viele dieser Umweltskandale zum Beispiel oder Nahrungsmittelskandale und so weiter. Also zu glauben, das ist ja die Kernerzählung, die man dann so hier bekommt, eigentlich, also in China gibt es sozusagen positiven Journalismus und man soll irgendwie der Cheerleader sein des Staates und so weiter. Das ist natürlich irgendwie was, was von Seiten der Partei kommt. Es gab in China immer exzellente Journalisten und exzellente Investigativjournalisten, die auch in solchen Momenten ganz, ganz wichtige Arbeit geleistet hat. Man denkt mal zum Beispiel in Wuhan an dann das Interview mit einer der Whistleblowerinnen, die ganz früh auf den Aufbruch hingewiesen haben. Also das ist schon mal ganz grundsätzlich. Das existiert eigentlich faktisch alles nicht mehr.
Nicht mal mehr als Feigenblatt. Irgendwie so einzelne Online-Outlets, die sie dann so gewähren lassen, um immer behaupten zu können, dass sie ja Pressefreiheit hätten?
Sie können auch trotzdem behaupten, dass sie Pressefreiheit haben.
Also, fair enough.
Das muss man nur häufig genug sagen. Ja, also es gibt ja immer wieder Berichte, wo ein Journalist vielleicht sogar vorher weiß, dass er damit zu weit geht und trotzdem entscheidet, zu weit zu gehen. Das gibt es immer und das sind, glaube ich, auch wirklich die mutigen Kollegen. Also als ausländischer Journalist ist man hier natürlich in einer ganz anderen Situation. Wir werden dann im Zweifel, können wir irgendwie nicht bleiben. Das ist natürlich nicht mit den chinesischen Kollegen zu vergleichen.
Nicht bleiben im Sinne von, ihr werdet dann rausgeschmissen und kriegt das Visum annulliert.
Genau, man hat hier eine Pressekarte, die muss verlängert werden. Und das ist natürlich ein Hebel, ist aber nicht zu vergleichen, wenn man aus seinem eigenen Land schreibt und dort unter Druck steht. Aber um jetzt mal sozusagen dann den Sprung zum Auslandsjournalismus zu machen, es gab ja vor 20 Jahren, also als die Olympischen Spiele hier begonnen haben, gab es ja viele Zugeständnisse. Damit gingen viele Freiheiten einher, dass die chinesische Seite gesagt hat, wir werden die Bedingungen hier für Journalisten verbessern. Und das wird jetzt sukzessive, so zumindest der Eindruck, in vielen Bereichen stückchenweise wieder zurückgenommen. Früher, als ich habe 2016 angefangen hier als Korrespondentin, da würde ich sagen, hat man so die drei großen sensiblen Themen gehabt. Die drei Ts hießen das immer: Taiwan, Tibet, Tiananmen. Und an die konnte man sich dann so ungefähr halten. Und für die wurde man dann eben ins Außenministerium vorgeladen, um Tee zu trinken. Aber es ging noch unheimlich viel. Es war sicher nie die goldene.
Moment, das Außenministerium hat gesagt, Frau Tsai, kommen Sie mal vorbei?
Also es ist so, dass wenn man Texte schreibt, die ihnen nicht gefallen, dass man dann zu einem Tee trinken eingeladen wird, genau.
Also wir reden jetzt von einem Text, der in der Süddeutschen Zeitung erscheint, das heißt, die lesen das, finden das irgendwie doof und sagen so, Fräulein, jetzt kommst du mal her und dann erklären wir dir mal, wie es wirklich war. Oder wie?
Ja, also man denkt, die hätten Besseres zu tun, ne? Naja, genau, sozusagen bei diesen drei Tees. Das ist natürlich nicht immer so, aber vor allem zum Beispiel jetzt bei Tibet, das ist einfach ein sensibles Thema. Da kommt es dann schon vor, dass man eben vorgeladen wird. Die haben dann so ganz sauberlich den Text übersetzt und gehen den mal mit dir durch.
Ja, was erwarten die denn, dass du machst? Leistest du dann Abbitte oder was? Also was erwarten die und was machst du dann? Was kannst du überhaupt machen? Weil das Ding ist ja publiziert.
Ja, also man soll ja was draus lernen. Wir Journalisten, wir sind halt so widerwillig, dass wir da nicht das Richtige raus mitnehmen immer. Also soll ich dir das jetzt, das ist natürlich jetzt schwer aus meiner Warte heraus zu erklären, was die sich davon erhoffen. Ich kann dir nur sagen, dass es so ist.
Ja.
Und du sitzt dann
da und hörst aufmerksam zu und sagst, ja, okay, verstehe, vielen Dank und schönen Tag noch und danke für den Tee. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich würde sagen, die Meinungen werden dann ausgetauscht.
Ja. Achso, das heißt, du darfst auch durchaus was sagen. Darfst du denn wirklich sagen, was du denkst, was du meinst, oder musst du auch da dann vorsichtig sein schon?
Also ich denke sozusagen, das Beste, was man als Journalist immer machen kann, ist, sich an seine Berichterstattung zu halten. Und wenn die in der Süddeutschen Zeitung gelandet ist, dann ist sie im besten Fall schon gecheckt worden und man hat gut drüber nachgedacht. Also gibt es keinen Grund, warum man in irgendeiner Form sie zurücknehmen oder diskutieren.
Jetzt mal, Jetzt mal ganz ehrlich, also ich schreibe jetzt irgendwas in der SZ und das Außenministerium.
Ich schätze deine Empörung total. Also das,
nein, und das Außenministerium bestellt mich ein. So, ja. Da mache ich mir schon mal in die Hose, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn ich das in der Diktatur erlebe und nicht irgendwie in einem liberalen Staat wie in Deutschland. So, und dann sitze ich da vor jemandem vom Außenministerium und sage, ja, klein, also so nicht. Was sag ich denn dann? Also klar, was sagst du denn? Dann sagst du, naja, aber ich war ja da, ich hab's ja gesehen, also kann ich das doch hier hinschreiben oder was meinen Sie? Also lassen die mit sich diskutieren oder kriegst du da Dresche auf irgendeine Art und Weise? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen, als stellst du dir das ein bisschen aufregender vor, als es
ist. Ja, ich habe zu viel Netflix geguckt, ja.
Also man wird da eingeladen, sie sagen dann ihren Teil und ich sage dann meinen und in der Regel ist es dann agree to disagree. Und ich meine, viele dieser, also eine der Kernvorwürfe oder Sorgen ist ja immer, dass sie sagen, man würde die Unabhängigkeit von Xinjiang oder von Tibet oder von Taiwan unterstützen in irgendeiner Form. Wir sind ja keine Aktivisten. Wir stellen da, wir interviewen die Leute. Im besten Fall reisen wir vielleicht auch dorthin und schreiben, was wir sehen. Und darüber hinaus gar nichts. Da muss man ihnen das manchmal nochmal erklären, dass das keine Äußerung in irgendeiner Form von unserer Seite gewesen ist und dass es auch nicht unsere Aufgabe ist. Und damit geht es dann auch schon vorüber. Es ist natürlich so, dass es auf die eine oder andere Weise der Versuch ist, Grenzen klar zu machen, die sie nicht tolerieren. Und das wollte ich eigentlich sagen, bevor du so völlig in Ausnahmezustand geraten bist. Eigentlich sozusagen, das Dramatische, und das ist wirklich ein Appell, wenn mich da irgendjemand draußen hört, dass es wirklich in den letzten 10 Jahren sich ganz, ganz grundsätzlich verändert hat, wie man hier als ausländischer Journalist noch arbeiten kann. Von den 3 sensiblen Großthemen, die immer noch existieren, hat sich das im Prinzip auf alle Bereiche des Lebens ausgeweitet. Jedes Thema kann hier und ist hier zu gewissem Maße inzwischen sensibel. Gerade zum Beispiel die Wirtschaft. China ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Und während ich früher noch mich ins Taxi setzen konnte, also 2016, und irgendwie Trump sagt was Bescheuertes und ich rufe irgendwie einen Kontakt an der Uni an und sage, ich möchte drüber sprechen, dann war das möglich. Heute müssen Uni-Professoren Genehmigungen beantragen, wenn sie sich mit ausländischen Journalisten treffen. Die Unis sind eh alle umzäunt seit Corona. Das heißt, man kann da auch nicht mehr einfach so unterwegs sein. Ausländische Unternehmen in China haben häufig die Ansage, nicht mit ausländischen Medien zu sprechen. Die meisten hier im Land haben realisiert, es kann ihnen nur Probleme machen und sie können dadurch nichts gewinnen. Die grundsätzliche Stimmung natürlich, irgendwie das Gefühl, das Ausland will uns nichts Gutes, führt natürlich grundsätzlich zu mehr Skepsis. Es gibt verschärfte Antispionagegesetze. Im Prinzip der Appell immer, jeder Ausländer ist potenziell eine Gefahr, der Informationen abgreifen könnte.
Reden wir gerade über Touristen, die irgendwo ein Foto machen?
Es gab ja so vor kurzem den Fall, wo irgendwie ein Taxifahrer 2 ihm auffällig aussehende Leute in seinem Taxi gemeldet hat bei der Polizei, die Fotos gemacht haben. Und das wurde dann hier groß durch die Presse, als der wurde dann irgendwie noch ausgezeichnet. Und es gibt ja den Aufruf, dass man jeden, der einem verdächtigt erscheint, melden soll. Und es ist so, vielleicht nicht unmittelbar wegen dieses Gesetzes, aber dass es häufiger jetzt passiert, dass man irgendwo unterwegs ist und irgendjemand aus der Nachbarschaft einen sieht und einfach so die Polizei ruft. Also der hat dann gar nicht so unbedingt, ich bin einfach ein Ausländer und er hat das Gefühl, ich gehöre da nicht hin. Also die Stimmung hat sich ganz grundsätzlich verändert und dann ist das sozusagen eingebettet in eine total verrückte Situation eigentlich. Ich würde sagen, China ist so sichtbar wie nie zuvor. Erstens betrifft eigentlich alles, was in China passiert, uns inzwischen. Und jetzt gibt es irgendwie auf Social Media die Trends China-Maxing. Also irgendwie, du triffst mich in einer sehr chinesischen Phase des Lebens. Da trinken alle heißes Wasser und machen ein bisschen Qigong. Und es ist so ein viraler Trend in den sozialen Medien. Gerade jetzt gibt es die touristische Öffnung Chinas. Das heißt, ganz viele Leute reisen durchs Land, machen natürlich riesige Augen, weil irgendwie die großen Metropolen natürlich total beeindruckend sind. Die Leute super, super nett. Alles ist total digital. Dieser Hashtag China lives in the future und so. Also die Chinesen haben total verstanden, dass sie erstens was vorzuzeigen haben, ohnehin. Und dass es für sie natürlich von großem Vorteil ist, entweder Journalisten einfach ins Land zu fliegen und denen ein bisschen was zu zeigen, anstatt dass sie eigenständig unterwegs sind. Es ist ganz schwer, noch neue Visa hier zu bekommen. Was aber möglich ist, halt zum Beispiel bei der Automesse, die natürlich wichtig für uns ist, einfach Kollegen Visa zu geben, Kurzzeitvisa, wo sie nur auf der Automesse sein können, die sich aber gar nicht unbedingt hier auskennen im Land. Das macht natürlich auch die Berichterstattung immer ein bisschen gnädiger. Und einfach auf dieser Social-Media-Welle mitzureisen, während man sozusagen allen anderen das Leben extrem schwer macht. Das gilt auch nicht nur für ausländische Journalisten, sondern Diplomaten, die hier kaum noch Zugänge bekommen, Wissenschaftler, die natürlich enorm unter Druck stehen, die hier nur noch sehr wenig Zugänge haben. Also es ist so ein zweiteilig. Einerseits, es ist überall, es gibt unendlich viele Informationen, aber die dies systematisch auswerten könnten, stehen immer mehr unter Druck. Und das ist natürlich eigentlich wirklich eine Riesengefahr. Ich weiß, ihr in Europa, ihr seid mit so viel anderem Zeug beschäftigt und mit Krisen und mit Kriegen.
Du hast jetzt gesagt, also die Institutionen, also die Universitäten, die WissenschaftlerInnen, Firmen und sowas, an die kommst du nicht mehr ran. Wie ist es denn auf der Straße? Kannst du auf der Straße Leute anquatschen? Also so ganz normal, Reporter, Mikrofon, Entschuldige, ich komme vom Hörfunk, Mikrofon in der Hand. Ja, Tag, ich wollte mal fragen, ob, geht das?
Also Das ist so das große Problem mit China. Es ist so unheimlich schwer, auf eins runterzubrechen. Ja, wir wollen immer eins. Also entweder ist es Überwachungsstaat und mir rennt immer jemand hinterher. Oder
ist das wirklich so? Nee, ne?
It's the future so, ne? Du willst jetzt sozusagen eins von beiden. Und ja. Ich würde immer dazu sagen, es gibt alles, ja. Es gibt gute Tage, da gehe ich hier draußen auf die Kreuzung und die Polizei ist nicht sofort da. Also jetzt nicht da, wo ich wohne, da ist die Polizei immer sofort da. Aber es gibt durchaus Straßen in China, wo man Interviews geben kann, und die Chinesen sind eigentlich total redselige Leute, und gerade auch wenn Dinge passieren, ja, jeder will seine Geschichte erzählen, da sind die Chinesen natürlich überhaupt nicht anders, aber es ist einfach so, dass man häufig unterwegs ist. Als Journalist muss man, wenn man ins Hotel eincheckt, in meinem Pass steht, dass ich Journalist bin. Das heißt, das Hotel ist verpflichtet, die Polizei anzurufen. Das heißt, die Reportage endet meistens, wenn man müde wird, abends. Oder ja, man ist irgendwie auf der Straße unterwegs und auf einmal steht die Polizei da, weil sie das eben über die Überwachungskameras gesehen haben oder weil jemand dort stand, der sie informiert hat. Das passiert tatsächlich sehr viel, und dann dann ist man manchmal unterwegs und die ganze Geschichte klappt und dann ist man zurück in Peking und dann ruft der Protagonist verängstigt an und sagt, ich bin kontaktiert worden, oder sie sagen, es ist irgendwas passiert und deswegen geht's jetzt nicht mehr und es ist nur implizit, was eigentlich passiert ist. Und dann gibt's natürlich auch die Geschichte, die einfach funktioniert. Aber es ist schon so, dass es teilweise Dutzende Anfragen gibt und wirklich, ja, du versuchst irgendwie einen Tanzclub zu fragen, es geht nicht. Du versuchst irgendwie eine Geschichte über die alternde Gesellschaft zu machen und es geht nicht. Und sie behaupten, es würde gerade renoviert werden, oder die antworten gar nicht. Also es ist wirklich die Kernkritik von chinesischer Seite, wir würden China zu negativ darstellen, ist mittlerweile an dem Punkt, an dem man sagt, ich kann es faktisch gar nicht mehr darstellen. Ja, ich kann nur noch, ich bin irgendwie drin, aber guck irgendwie von außen rein, genau wie alle anderen. Und das ist natürlich wirklich eigentlich dramatisch für ein Land, das so, so wichtig ist für uns. Aber die Chinesen profitieren natürlich von einer Welt im Chaos, weil sie sehr strukturiert und sehr systematisch und in kleinen Schritten gut da drin sind, einfach die Dinge in ihrem Interesse zu verändern. Und wenn ich den Bogen zurückschlagen darf zu Tibet, ja, ich bin total überrascht, jetzt schlägt es so überall irgendwie zusammen, wenn alle Anfragen von allen Seiten, was, du darfst nicht nach Tibet, ja, wo man denkt, das ist ein Naturgesetz, dass wir nicht nach Tibet dürfen. Das ist das Erste und das Letzte, was man vielleicht wissen sollte über unsere Berichterstattung, und trotzdem ist es überhaupt nicht präsent. Es ist so die Normalisierung des Unnormalen, und es wird ja auch hingenommen. Ja, wir kämpfen ja so unheimlich irgendwie ein Ausfinden mit den Chinesen Regeln. Ja, es wird ja immer von Reziprozität erzählt, gleiche Regeln auf beiden Seiten und so, obwohl das die Bedingungen so schief hängen. Ich wüsste schon gar nicht mehr, ja. Das ist ja keine Wippe mehr, die irgendwie auf der einen oder anderen Seite hängt, ja. Wir sprechen irgendwie vom Himalaya und Schleswig-Holstein. Und das macht es natürlich irgendwie so schwer. Ich schon allein, das ist, ich denke manchmal, ja, wir sprechen irgendwie, wie viel Zugang gibt es in China, wie frei ist das? Wir arbeiten uns ja unheimlich an diesem Land ab. Ja, und aus meiner Sicht, das ist wirklich meine Ferndiagnose, habe ich das Gefühl, ja, eigentlich geht es da immer um uns. Ja, wir ärgern uns über uns. Ja, wir ärgern uns, dass wir irgendwie immer ständig faxen müssen, anstatt irgendwie alles zu digitalisieren. Die Autoindustrie hat es irgendwie an die Wand gefahren und jetzt leben wir irgendwie, wir machen sozusagen so einen direkten Cut von China als Überwachungsstaat und böse und wird uns alle fressen, irgendwie direkt zu China ist die Zukunft und wir können nur noch alle so leben, wie was ich gesehen habe, als ich mal 48 Stunden mit dem Taxi da durchgefahren bin. Also es ist genauso so schief irgendwie wie andersherum. Und ja, und das zeigt jetzt irgendwie auch diese Krise auf die eine oder andere Weise.
Mich wundert, also ich bin halt in den 60er Jahren in Westdeutschland geboren. Ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen als diese Art Freiheit, die ich gelernt habe. So. Und was mich halt immer wieder vollkommen irritiert, ist das Maß an Unfreiheit, das in China zu herrschen scheint. Also das finde ich wesentlich irritierender, als dass die das bessere Internet und die besseren Autos haben.
Also lass mich das zweiteilig auch beantworten. Also erstens, ich versuche sozusagen ja immer noch auch einerseits zu beschreiben, ja, wie sehen gerade die Chinesen, was in Tibet passiert, okay? Da würde ich sozusagen als erstes Beispiel nennen, die Chinesen, wenn die es reisen ja jedes Jahr Millionen Chinesen nach Tibet. Tibet ist eine der beliebtesten Reiseziele.
Aber du darfst nicht.
Und ich darf nicht. Okay. Genau, die reisen dahin zu Millionen. Und ich kann, weißt du, was die hashtaggen, wenn die auf Weibo, auf den chinesischen sozialen Netzwerken hier posten aus Tibet? Hashtag Freiheit. Für die ist Tibet Freiheit. Für die ist Tibet die endlose Landschaft, diese gigantischen Berge, diese tolle Natur und im Prinzip eine Reise zur eigenen Spiritualität. Ja, dass die vertriebenen Tibeter in Indien, ja, überall auf der Welt um ihre Kultur bangen, um ihre Landsleute, um ihr Leben, um die eigene Geschichte. Das findet in der chinesischen Wahrnehmung nicht statt. Ja, nur dass man das sozusagen, dass man so ein bisschen die Gegebenheiten versteht, ja. Und gleichzeitig, weil wir so ein bisschen über die Wahrnehmung von China gesprochen haben, wir haben nun mal eben einen Bundeskanzler, der jetzt gerade in China war. Und wenn er dann zurückkommt, sagt er, so, also jetzt müssen wir eigentlich mal so wie die Chinesen ein bisschen mehr arbeiten. Und ich habe hier irgendwie einen tanzenden Roboter gesehen. Und irgendwie, das müssen wir jetzt genauso machen, ja. Und dass er halt irgendwie auch nur von den Chinesen vorgesetzt bekommt, was er sehen soll. Und dass das vielleicht nicht unbedingt die Arbeitsrealität der allermeisten Chinesen widerspiegelt, ja, das Wirtschaftssystem in keiner Form auf uns ist zu übertragen ist, ja, das sieht er nicht. Er braucht das nur, um uns irgendwie einen Schubs zu geben, ja. Offensichtlich glaubt er sozusagen, ja, er braucht, ich weiß nicht, Angstfassade ist ein bisschen zu viel, aber auch das sieht man ja. Ja, man braucht sozusagen irgendwie das Schreckgespenst, das irgendwie hier in Deutschland eben zu Veränderungen führt. Und das finde ich einfach enorm problematisch, weil China natürlich total, ja, beeindruckend viele Technologien, viele Dinge sehr, sehr richtig gemacht hat, aber natürlich unheimlich viele Probleme damit einhergehen. Und zum Glück würde ich sagen, ganz, ganz viele Dinge, die hier gehen, halt eben nicht gehen in Deutschland. Und das rutscht aber natürlich in den Hintergrund, wenn wir uns nur noch auf diese kleinen Fenster konzentrieren, die wir aus China eben sehen. Und das sind irgendwie die Wolkenkratzer aus den Großstädten und die Schnellzüge, die man sich jetzt immer anhören muss und so weiter.
Aber welche Chance habe ich denn, was anderes aus China zu sehen, wenn Menschen wie du im Prinzip an ihrer Arbeit gehindert werden?
Also ich denke, also erstens sozusagen, uns gibt es noch, ja.
Ja.
Natürlich versuchen wir in dem Rahmen immer noch Berichterstattung zu machen. Ich sage auch gar nicht, dass man nur, ja, also das ist wie Li Wenliang, der chinesische Arzt, der damals in Wuhan an Corona gestorben ist, hat er gesagt, eine gesunde Gesellschaft braucht mehr als eine Stimme. Und so ein bisschen, finde ich, ist es auch in der China-Berichterstattung. Nun kann man China nicht nur verstehen, wenn man ausländische Journalisten liest, die sicher auch ihre Fehler machen und in die falschen Schwerpunkte oder falschen Ecken schauen manchmal. Ich glaube, man muss alles sehen. Ja? Man muss versuchen, hierher zu kommen. Man muss Berichterstattung lesen. Man muss irgendwie die Möglichkeit haben, mit Leuten zu sprechen. Das große Problem ist aber natürlich aktuell, ja, bei jedem Treffen zwischen den Regierungen wird ja immer gesagt, es braucht People-to-People-Exchange, heißt es immer. Ja, es braucht Austausch zwischen den Leuten. Es gibt sozusagen seit der Herrschaft von Xi hier ein allumfängliches Zurückdrängen der Zivilgesellschaft. Ja, wen trifft man denn noch? Also, ja, wer, wenn hier eine Johnson-Schule hinkommt, wen können die noch treffen auf chinesischer Seite? Ja, wo treffen sich denn die grünen NGOs, die irgendwie über Klimawandel sich austauschen wollen, auf chinesischer Seite? Ja, das ist nicht, dass es das gar nicht mehr gibt, aber es ist eben extrem zurückgedrängt worden. Und ich habe einfach das Gefühl, dass dadurch, ja, dass wir nicht ausreichend hinschauen, immer wieder auch eben ausgeliefert sind dem gegenüber, was die Chinesen eben anbieten, was sie sagen, ja, was sie uns hinlegen an Bildern, an Informationen, und wir das eben teilweise auch dann zu einfach aufnehmen.
Dieses People to People, wie machst du das ganz konkret? Also hast du irgendwelche geheimen Geheimkontakte, mit denen du sprechen kannst, wenn du was aus Tibet hören willst, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Aber egal, dafür ist dein Podcast zu beliebt. Da kann ich euch nicht drüber sprechen.
Lea Sahai, vielen Dank.
Sehr gerne.
Holger ruft an ist ein Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.